ARD.
Mein Name ist Mario Neumann und eine Stunde reden heißt dieser Bremen 2 Podcast. Alle zwei Wochen rede ich mit einer anderen Person, die ich nicht kenne, sondern zufällig getroffen habe. Diesmal mit Naji Chehade, 53, aufgewachsen im Libanon, ein umkämpftes Land.
Ich bin ehrlich gesagt sauer, wie viel Milliarden wir geben das aus für Waffen produzieren und wir haben nicht mal Mut für Frieden zu investieren. Das ist viel günstiger und viel harmonischer. Wir sind Menschen, also wir streiten auch, aber nicht sowas.
Naji Chehade hat früh seinen Vater verloren, war im Internat und kümmert sich jetzt darum, dass Flüchtlinge in die hiesige Wirtschaft integriert werden. Seine Erfolgsquote liegt bei 80%, sagt er.
Ich bin selber als Geflüchtete hier gekommen. Ich bin in meinem Leben 3-4 Mal Geflüchtete und deswegen, also ich weiß, wie die sich fühlen, wie die reagieren und was die denken.
Was er zum Teil auch schrecklich ist von den Menschen, die er betreut, hört, wo Naji Chehade zuletzt wandern war und wie es ist mit zwei Religionen unter einem Dach, das alles erzählt er jetzt hier in der ARD Audiothek.
Hallo, Naji Chehade.
Guten Tag.
Wir haben uns auf der Teerhofbrücke getroffen. Das ist eine Fußgängerbrücke in Bremen. Sie kamen darüber gelaufen. Ich glaube, Sie waren auf dem Weg zur Arbeit.
Ganz genau.
Und Sie haben einen ziemlich tollen Job, glaube ich, oder?
Ja.
Sie haben jetzt zumindest eine große Visitenkarte gegeben im Postkartenformat. Ich begleite Sie auf dem Weg zu Ihrem persönlichen Aha-Moment, steht da.
Ja, das ist das so richtig. Ich arbeite als Willkommenslotse. Ich berate die Unternehmen, damit die Flüchtlinge einstellen und Ausbildung oder Arbeit. Was Sie haben, das ist meine Nebenbei-Tätigkeit. Also das, ich bin nebenbei auch als Coach, interkultureller Coach.
Aktiv.
Ja, und deswegen das so meine Privatdatenbank drauf.
Erfolg beginnt dort, wo du dich am wohlsten fühlst, heißt es. Coaching am Küchentisch. Ja, wir machen einen Podcast im Radiostudio. Ich hoffe, Sie fühlen sich hier wohl. Gefällt es Ihnen?
Perfekt bisher.
Und eben, als wir die Mikrofone warm gemacht haben, haben Sie schon angefangen und haben gesagt, eine Stunde würde vielleicht ein bisschen knapp werden von der Zeit zu dem, was Sie alles zu erzählen haben, was Sie beschäftigt, auch was Sie schon erlebt haben, was Sie zu dem gemacht hat, was Sie heute sind. Dann habe ich gesagt, ja, dann legen wir gleich los, gehen wir gleich Vollgas. Und dann haben Sie schon das Stichwort Krieg reingebracht.
Ja.
Welcher Krieg war das und was haben Sie mit dem Krieg zu tun gehabt?
Also ich habe mit dem Krieg nichts zu tun, also nur ich bin dort geboren. Ich bin Chehade, bin im Libanon geboren und als ich 6 Jahre alt war, ist der Krieg angefangen. Und wir sind eine Familie, Vater, Mutter und ich habe 7 Geschwister. Mein Vater hat das Angst und meine Mutter hat dann gesagt, okay, wir fliehen von Beirut Richtung Bekaatal und dort haben wir gewohnt.
Also einfach in einer anderen Region im Libanon.
Andere Region, sagen wir so, anderer Landkreis. Dort ist es ruhiger und grüner, schöner. Und haben wir gedacht, dass erstmal wir gehen weg für 2 Monate und dann, wenn es ruhig ist, gehen wir zurück. Leider, wir sind nicht zurückgekehrt. Auch nach dem Krieg, weil wir haben unser Haus gebaut und alles, unser Leben wird eingerichtet im BK. Und deswegen war für uns nie eine Frage nach Beirut. Es ist heiß, voll, Stau, keine Ahnung. Es ist ganz anders.
Und Ihr Vater und Ihre Mutter, die konnten da auch leben, konnten da auch arbeiten?
Ja, die Geschichte beginnt nach 2 Monaten. Mein Vater ist gestorben, ein Autounfall. Und meine Mutter steht alleine, 34 Jahre alt und die hat 8 Kinder. Mein ältester Bruder.
Und keine Verwandtschaft im Dorf.
Ja, wir sind alle durch den Krieg verteilt, sag ich mal so. Und wir haben, ja, mein Onkel war neben uns, aber im Krieg, jeder steht für sich alleine. Mein ältester Bruder war 16 Jahre alt und ich war so, ich bin fast der mittlere Kind. Also ich war gerade mal 6, 7 und meine Mutter, die hat Angst und dann sagte, wenn etwas passiert, dann die Familie wird komplett vernichtet. Und dann kam ein Freund von meinem Bruder, der gesagt, es gibt eine deutsche Schule im BK, Johann Ludwig Schneller Schule und das ist Internat. Die können das mich aufnehmen und werde ich mal dort lehnen und wohnen. Es ist für mich als Geflüchtete kostet gar nichts. Und meine Mutter hat gesagt, okay, ich bringe 2 Kinder hin und dann erstmal eine Entlastung und Sicherheit. Das war wichtig, Sicherheit. Und mein Bruder wollte nicht dort bleiben.
Und wie haben Sie sich gefühlt?
Wohl. Ja, ich saß sofort am Tisch, habe sofort gegessen und habe gesagt, meine Mutter, ich bleibe hier. Und dann die hat mir gesagt, ich komme nicht wieder. Ich sag, so egal, kannst du gehen. Und ja, und das, du bist hier alleine. Und ich sage, ja, kann mach nichts und so weiter. Ich habe mich so wohl gefühlt.
Und als das Licht ausging und Sie ins Bett gegangen sind und schlafen mussten?
Hervorragend geschlafen.
Toll.
Ja, eigenes Bett ist komplett anders. Also vorher, wir haben 8 Leute in einem Zimmer geschlafen und hier schliefst du in dein eigenes Bett. Du hast den Schrank, am nächsten Tag kam meine Mutter mit vielen Klamotten und damals die Lehrerin, die war richtig nett und hat mich richtig so um mich gekümmert und ich habe nie so Heimweh gefühlt. Also das war für mich ein schönes Gefühl,
muss man sagen. Und es war ja auch relativ kurz, nachdem ihr Vater verstorben war.
Ja, das war nicht mal 3-4 Monate.
Und das hat ihm quasi dann auch, glaube ich, jetzt mal geholfen, darüber hinwegzukommen, oder haben Sie es gar nicht so richtig registriert in dem Alter, was das heißt?
Könnte sein, beides. Ne? Also erstmal ist es was Neues, blendet, was man hat, und in dem Alter merkt man nicht vieles. Und danach auf einmal, man ist es nicht alleine, das gibt 300 Schüler. Es gibt genug viel zu spielen, es geht zum Lernen, zum Essen. Und
aber der Augenblick, als Sie erfahren haben, dass Ihr Vater verstorben ist, wie war das? Erinnern Sie sich an den Moment?
Ja klar, auf jeden Fall. Also an dem Abend werde ich nie vergessen. Mein Vater lag zu Hause und alle am Weinen, am Heulen. Also war für mich das so schon mal ängstlich, muss ich sagen.
War er krank, oder?
Nee, es ist Autoverkehrsunfall.
Ja, stimmt, hatten Sie gesagt. War er für den Unfall verantwortlich, oder?
Nein, leider nicht. Also mein Vater vorher war ein Direktor in einer Firma, Schuhfirma in Beirut. Und er ist nach Beka, dort ist es Plantagen, und hat versucht, etwas pflanzen, etwas so investieren, muss man nachts bewässern. Bewässerung dort wird verteilt nach dem Uhrzeit, wann ist es frei. Und war seine Schicht, sage ich mal so, nachts. Und er wollte die Straße queren und dann hat ein Auto ihm erwischt und leider ist es abgehauen. Da haben die ihm nicht geholfen und es ist auf die Stelle gestorben.
Und wie wurde er dann gefunden, oder?
Wird er gefunden, also natürlich die Leute danach kamen, haben die ihn gefunden und dann mein Vater hat auf seinem Ausweis, das damals wie im so Lappen, sagen wir so, hat das die neue Adresse geschrieben mit seinem Handschrift. Und so kamen wir zu uns und haben gesagt, das ist jemand hier, so und sie, sein Name, wohnt hier. Und haben gesagt, ja, aber wir haben mit unserem Nachbar gesprochen. Und dann, er ist direkt zum Krankenhaus gefahren, hat ihn gesehen und hat gesagt, ja, da ist er. Und dann so, die haben dann meine Mutter erzählt.
Also waren das schon richtig Polizisten, oder? Hat der Staatsapparat noch funktioniert oder war alles
drunter? Der Staat, das im BK war, hat funktioniert damals so, aber wenn jemand abhaut in der Nacht, das ist nicht so. Wir haben nicht viel nachgesucht, weil es ist, der Vater ist tot, was nützt mir das? Ja. Also hätte es zum Beispiel vielleicht also für uns ein bisschen Thema abschließen, hätte das zum Beispiel sagen, okay, ist was passiert, was will er mit ihm machen? Also einfach verzeihen, wir haben ihm verzeihen, aber wäre schön, wenn erst das jemand sowas passiert, dass einfach mal Schnittstellen, einfach mal erste Hilfe leisten. Wenn er tot ist, kann man nicht viel machen, aber es hat passiert.
Und was hatten Sie für ein Verhältnis zu Ihrem Papa vorher? Rumtoben oder?
Ich war nicht einfaches Kind. Also mein Vater neben seinem Beruf, der hat das so als Direktor in Schuhfabrik und meine Mutter hat einen kleinen Kiosk gehabt. Und ich habe viel Unsinn im Leben gehabt. Also ich war der Jüngste. Also ich bin also der fünfte Bruder. Hinter mir gibt es zwei Schwestern, aber die waren ganz Babys. Also die haben keinen Unsinn gemacht, aber ich war der Einzige, das in der Familie mit viel Unsinn. Also ganz im Gegenteil war so von heute.
Was heißt Unsinn, dass sie irgendwie...
Ja.
Gibt es irgendeine Anekdote, die man erzählen kann? Oder?
Mein Nachbar hat mich geärgert und dann bin ich da so auf dem Dach unserem Haus im Libanon, da war 3 Etagen. Ich habe auf ihm gewartet und ich habe ihn mit Wasser, mit dem Eimer, also voll mit dem Wasser, also auf den Kopf geschüttelt.
Als 5-Jähriger?
Ja, so kann man sagen.
Okay, dann waren Sie in dem Internat für wie viele Jahre?
10 Jahre.
Und dort haben Sie auch Deutsch gelernt?
Ja, das haben wir wirklich, das so viele Lieder kennengelernt und viele Wörter. Das ist nicht viel im Kopf damals, das ist geblieben. Aber was ist schön daran war, dass die erste Berührung mit deutschen Lehrern, mit deutschem Direktor. Gewohnheit zum Beispiel, das ist so Frühstück um 6 Uhr, Mittagessen 12:30. Gibt es so Nachtisch um 16 Uhr, sag mal so, heutzutage Kaffeekuchen. Aber es gab Kuchen vielleicht, aber kein Kaffee. Oder Obst. Und um 18 Uhr ist es Abendbrot und 8.30 Uhr ab im Bett. Und Wochenende nichts zu tun, außer Samstag die Wohnung. Wir haben das eine Familie genannt, also die Gebäude haben wir sauber gemacht. Und Samstagnachmittag gab es Fußball. Sonntag wollen wir früh einfach mal schick machen, in die Kirche gehen. Mittag auch schon mal besonders als das sind die normale Tage. Und überwiegend Sonntag gab es Kuchen oder Kekse, sagen wir so.
Und durften Sie nicht nach Hause am Wochenende?
Doch. Je nach der Zeit. Also wenn jemand jung ist, ist es einmal im Monat. Dann hat sich ein bisschen, wenn jemand erwachsen ist, dürft man alle 2 Wochen. Es gab zeitweise 3 Jahre, wir haben so durch den Israel-Besatzung, da war ich dort auch noch. Und kann man nicht jedes Wochenende, weil muss man die Grenze überfahren oder gehen. Und das ist nicht immer Wochenende. Und deswegen könnte ich nur Weihnachten, weil wir haben 12 Tage oder 14 Tage frei, oder Ostern. Die waren die Möglichkeit, wo ich könnte. Oder zum Beispiel, wenn das kein Krieg und frei, manchmal meine Eltern sind zu mir gekommen. Also Sonntagbesuch.
Welcher Krieg war das? Wie hieß der genau?
Ha, Krieg haben die keinen Namen, aber das ist so 1982. Das gab Krieg im Libanon und Israel ist es einmarschiert im Libanon. Die haben einen Teil von Beirut besetzt und auch einen Teil vom Bekaatal. Und ich saß wirklich, ich könnte fast unser Haus sehen, ne? Und dann stand da so eine Grenze dazwischen. Ne? Aber wenn jemand jung ist, nimmt das mit Humor ein bisschen.
Das heißt, da, wo ihre Mutter gelebt hat mit ihren Geschwistern, das war im besetzten Gebiet?
Nee, ich war
manchmal. Das Internat war im besetzten Gebiet.
Ja,
okay.
Ja.
Und dann hatten sie aber keinen Schiss gekriegt?
Nee. Gut. Nee, unsere Schule ist, sagen wir so, die war ein Dorf. Also, wie gesagt, das sind 300 Schüler, ja, die übernachten.
Und dass sie da in die Kirche gegangen sind, waren sie das gewohnt von vorher?
Ja, weil in Beirut, wir waren so an einem Viertel, wo Christen und Muslime zusammenleben. Und meine Brüder sind zur Nonnenschule gegangen.
Okay.
Ja, für mich ist Gottes Haus, es ist egal, Christ oder Muslim, also da habe ich null Probleme.
Bevor wir gleich drüber sprechen, wie Sie nach Deutschland gekommen sind, lieber Herr Schehade, dürfen Sie einmal in die Box mit den kleinen Fragen des Lebens gucken, um Sie noch ein bisschen steckbriefartig kennenzulernen.
Bin ja gespannt. Können Sie gut tanzen? Ja, zum Thema Tanzen, dort habe ich meine Frau kennengelernt.
Interessant. Auf einer Feier oder in einer Diskothek?
Ich wollte Silvester feiern, 2000. Und bei uns bin ich gewöhnt, immer Silvester 2000 alle in der Disco feiern. Und ich war dort vor 12 Uhr und war ich, DJ und der Besitzer. Waren sonst 5 niemand. Leute oder sonst niemand. War ich ein bisschen sehr empört und dann haben wir ein bisschen Sekt getrunken. Und dann um 12 Uhr kamen meine Frau und ihre Freundin. Und dort haben wir uns kennengelernt.
In welcher Stadt?
Bremen.
Und da waren Sie wie alt?
Gute Frage, 29.
Wie alt sind Sie heute? Das kann ich ausrechnen. Wenn ich 29 plus 24 rechne, komme ich auf 43.
Nee. Dankeschön.
53. Okay, also sind Sie 53?
Ja.
Und was hat sie gesagt, als sie da reinkam?
Das weiß ich nicht. Also es gab nicht so viele Menschen und ich wollte gerne tanzen. Und dann habe ich ihr nachgefragt, also damals war bei Salsa Party. Und sie fand, dass ich gut tanzen kann und war so überzeugt, dass wie ich das tanzen. Nach ein paar Monaten hat sie festgestellt, ich bin seit 2 Wochen gelernter Tänzer. Also da war ich nicht so Profi, aber ich könnte gut machen, weil ich habe einen Kurs gemacht und hat das gut gepasst für den Abend.
Toll. Schön.
Ja, die sagt immer bis heute, war ein bisschen, hast du dich gut verkauft, dass du als Salsa-Tänzer.
Die nächste bitte.
Welche Rolle in einer Seifenoper wäre Ihre? Der nette, freundliche, liebe Rolle.
Also, Nachbar.
Ja, also, da werde ich nicht mal die Böse nennen. Also,
mit Migrationshintergrund würde man, glaube ich.
So mal kann man sagen.
Okay.
Ja. Noch eine. Das letzte Foto, das Sie mit Ihrem Handy gemacht haben, zeigt. Da war ich in der Türkei wandern und habe dort mein letztes Foto gemacht. Ja, nee. Das letzte Foto tatsächlich war hier in Bremen, als wir die Gruppe komplett zusammengekommen und am Bremer Flughafen.
Okay.
Dort haben wir das letzte Foto gemacht.
Ein Abschiedsfoto.
Ja, Abschiedsfoto, also.
Gruppenfoto zum Schluss, ja.
Zum Schluss, ja.
Und was war das für eine Aktion?
War so ein Freund von mir, der plant jetzt hier einmal eine Woche wandern. Der ist in Türkei geboren und als er 6 Jahre alt war, ist er nach Deutschland gekommen. Aber es ist, macht gerne so Kulturaktivitäten, hat eine IT-Firma. Er macht die beste, größte deutsch-türkische Kohlfahrt auch hier in Norddeutschland. Das bin ich jedes Jahr. Und dann dieses Jahr habe ich immer gefragt, ich möchte gerne das mitwandern. Und ich sage, ja, gerne, warum nicht? Eine Gruppe von 10 Männern.
Und was anstrengend? Hatten Sie Muskelkater? Richtig Schmerzen, oder?
Jede Menge. Also ich wandere gerne, aber hier in Norddeutschland ist alles flach und dort sind Berge. Obwohl ich habe mich gut vorbereitet um ein Sportstudio, aber Berge sind anders. Aber schön anders. Also war richtig schön. Also viele Tannenbäume, Olivenbäume. Man kommt das in kleinen Dörfer. Die Leute sind richtig so nett, freundlich. Blick am Meer, das wirklich ins Meer, das war immer wunderschön. Also man hat immer viel zu sehen und immer viel zu staunen. Man vergisst den Muskelkater. Also abends schon, aber
tagsüber geht's.
Tagsüber geht, ja.
Wie ist das bei Ihnen, Herr Scherhade? Wie kam das, dass Sie dann aus dem Internat direkt hierher? Ich weiß es nicht.
Im Internat, wir haben eine Berufsschule und mein Traum war immer, ich möchte gerne Kfz-Mechaniker damals machen. Dort habe ich die Ausbildung gemacht und danach habe ich dort gearbeitet und dann haben wir gesagt, okay, es gibt ein Stipendium nach Deutschland zur Aus- und Weiterbildung, damit ich das wieder in der Schule arbeite als Lehrer.
Okay.
Und dann bin ich hier gekommen als Stipendium nach Mannheim und ich habe 2 Jahre Aus- und Weiterbildung und dort habe ich mein Deutsch verbessert und ein bisschen auf hohem Niveau und ich habe die Ausbildung und Weiterbildung absolviert. Und dann bin ich in meine Schule, also in Schnaller Schule, und dort habe ich als Lehrer gearbeitet. Und dann kam Krieg und dann habe ich ein Visum bekommen nach Deutschland, weil ich habe 2 Brüder hier und ich wollte einfach mal nur Zwischenstopp und weiterfahren.
Weiter und, wohin?
Kanada, Australien war so mein Plan. Aber Silvester habe ich meine Frau kennengelernt. So bin ich geblieben.
Ihre Brüder, warum waren die in Bremen?
Die sind schon ewig her, das sind so seit 40 Jahren also hier in Bremen.
Also sind die schon dahin gegangen, als sie ins Internat sind, sind die nach Deutschland ausgewandert?
Ja, ja. Ja.
Ungefähr?
Ja. Oder ungefähr, kurz später. Ja. Das ist so im Krieg, das ist 82 und so weiter. Die sind hier gekommen und dann die haben das so hier sich niedergelassen.
Darf ich Sie fragen, wie Ihr Verhältnis zu Israel ist?
Gerne.
Also sind Sie irgendwie sauer auf die Politik, die das Land betreibt, auch aufgrund der Angriffe auf Ihr Vaterland? Oder hegen Sie da keinen Groll?
Ich bin ehrlich gesagt sauer, dass wie viel Milliarden wir geben das aus für Waffen produzieren und wir haben Mut, Milliarden zu investieren und wir haben nicht mal Mut für Frieden zu investieren. Das ist viel günstiger und viel harmonischer und dass wir können das besser miteinander leben, besser gegeneinander kämpfen.
Ja. Das Geld könnte man anders einsetzen und hätte dann wahrscheinlich weniger.
Definitiv ist es viel günstiger. Und da ist es so, es gibt ein Wort in Deutschland, was mir gefällt, das ist immer leben und leben lassen. Ne? Und das ist im Mittelmeer, sag ich mal so, oder Nahosten, wir hören das immer, die Geschichten war immer Juden, Araber, Christen, Araber, Muslime, die haben immer gelebt. Und warum sollen wir jetzt das so kämpfen? Warum sollen wir nicht mal weiter im Frieden leben? Es ist Streit, gab es immer und es ist normal, es gehört das die Geschichte, wir sind Menschen, also wir streiten auch, aber nicht sowas. Für mich, also ich habe von allen Nationalitäten, Religionen viele Freunde, ich mag das und ich will das gerne behalten, aber ich will niemanden unterstützen, der sagt, ich besitze Waffen, egal wie das ist, weil wir zerstören und wenn jemand tot ist, kommt nie wieder. Ein Haus kann man wieder bauen, aber wenn die Menschen gestorben sind, das ist auch nicht schön.
Und wie geht es denn dann mit den jüngsten Angriffen seit diesem Überfall von Hamas auf israelische Leute und dann die israelische Antwort und dann hat es ja auch immer weiter ausgebreitet, ausgedehnt.
Das ist
auch wieder auf den Libanon.
Ja klar, das ist so ein Schneeball. Sicherlich, dass es was passiert ist. Es war grausam, dass es die Menschen werden angegriffen im Festival. Gar keine Frage, aber reaktionmäßig, das ist auch übertrieben.
Gibt es eine Lösung aus Ihrer Sicht?
Klar, natürlich.
Nämlich?
Waffen weg, dann finden wir Lösung. Solange, dass wir Waffen
haben. Und dann zwei Staaten, oder?
Auf jeden Fall. Also meiner Meinung nach, also wir bauen Grenzen für uns. Wozu brauchen wir das? In Europa, wir nehmen die Grenzen weg und wir können das so durch Europa marschieren und brauchen gar nicht. Und warum sollen wir dort eine Grenze bauen, das so für uns zu trennen? Aber wenn das die beste Lösung und beste Möglichkeit.
Um erstmal nicht? Gegenseitigen Respekt zu lernen.
Ja, Respekt zu lernen und wieder Frieden, dass das so herrscht. Aber ich finde, das ist so immer, solange das Waffen wird geliefert, dann fühlt das einer sich das so mächtiger als der andere. Und das, was mich am meisten mich ärgert. Also Waffen liefern, das kann man das bis morgen, also bis es nicht mehr geht, also Milliarden. Aber einer, dass sich das die Mühe gibt, da sagt das so über einen Frieden, aber das, was ich vermisse. Dass die Leute sagen, okay, es ist genug Waffen, es ist genug Zerstörung, es ist genug Leute gestorben, es ist genug Leute gefoltert, verhaftet, wie auch immer, ne? Egal von welcher Seite, ich bin unparteiisch. Frieden, das ist immer wichtig, dass so Zeit für Menschen muss investieren, dass sagen wir so, okay, jetzt reicht das, genug Blut gegossen, jetzt lass uns das so, 100 Jahre ist schon mal die Geschichte her. Und wie lange geht's noch?
Glauben Sie, dass Sie irgendwie einen Einfluss drauf nehmen können?
dass jeder hat, dass eine Aufgabe im Leben, das muss er ein bisschen erfüllen. Ne? Und dann Frieden, dass eine Freundin von mir, die hat das hier in ein Restaurant, die ist Juden und sind ein bisschen gut befreundet. Also wir haben verschiedene Meinungen, ja. Aber wir können wunderbar zusammensitzen und Kaffee trinken und so weiter. Und immer, wenn ich da bin, die um mich umarmen und so weiter. Ja, klar, ist das, so ist das Leben. So, was ich mir wünsche. Und wenn wir beide, können das einfach mal sagen, okay, was wir leisten, können die auch die anderen.
Und darf ich fragen, was Ihre Frau für Wurzeln hat?
Die ist deutsche Frau. Also die ist, wie sage ich das immer, biodeutsch.
Und ist sie interessiert? Haben Sie zusammen Reisen gemacht?
Wir reisen, nur zusammen.
Auch in Ihrer Heimat?
Ja, klar. Ja. Also meine Frau, die ist, ich habe Glück gehabt, die ist sehr, sehr neugierige Frau, sehr kluge Frau. Und die, ich finde, das ist unser Konzept am Anfang, dass wir haben viel geredet miteinander. Klar, das sind zwei verschiedene Kulturen. Und dann, wir haben fast jeden Abend, glaube ich, das so 3-4 Stunden saßen wir in der Küche und haben wir zusammen geredet.
Über alles?
Über alles.
Über die Geschichte, die Vorstellungen vom
alles,
Leben?
Alles, was man denkt, also egal welchen Themen, das haben wir gesprochen. Und auch später auch mit dem Thema Berufen, also die war so auf die Chefseite, die war Management und ich war im Betriebsrat in einer Firma und natürlich ich vertrete die andere Seite, ne? Und dann sie vertritt die andere Seite. Und so durch das wir unser Gespräch, ich habe verstanden, welche Absicht haben die Geschäftsführer und dann welche Absicht das die Mitarbeiter und was, so haben wir viel darüber diskutiert.
War das im gleichen Betrieb?
Nee, die war in einer IT-Firma und ich war in der Metallbranche. Und das hat das richtig viel geholfen. Also die ersten 5, 6 Jahre waren wir fast jeden Abend zusammengekocht und saßen in der Küche und wir haben nur geredet. Auch durch meine Brüder hier, der hat meine Familie kennengelernt und kam super gut mit meinen Neffen. Meine Neffen, die lieben keinen ohne Ende. Auch wenn die was haben, die fragen meine Frau, meine Neffe, wir haben ihn unterstützt beim Studium und so weiter und meine Nichte auch. Das merken zum Beispiel, okay, die ist deutsch, aber ist anders. Also ist immer so ein Kompliment, dass, weil es ist nicht selbstverständlich, immer jemand von Kultur zu Kultur ein bisschen wandern, sitzt mit uns so, essen, hilft die Schwiegern. Also es ist einfach Familie. Ne? Meine Familie hier, wenn ich das rechne, in Bremen und der Umgebung sind fast 300 Leute. Und ihre Familie sind nicht mal 8, mit Tante und Neffen, sagen wir so, ne? Da lachen wir immer gerne darüber.
Das heißt, es sind noch mehr Geschwister von Ihnen hierher gekommen?
Nicht nur Geschwister, ich habe Onkel, Tante, Kinder von meiner Tante, Cousine und so weiter.
Die sind alle nach Bremen gekommen im Laufe der
wir
Zeit.
Wir sind in der Umgebung hier und dann natürlich, das so 40 Jahre, die kamen damals, die haben danach geheiratet und die Kinder, die sind aktuell geheiratet und die haben auch Kinder. Familie ist groß, ne? So ist das. Wenn ich bei meinen Schwiegereltern, das am Anfang an, habe gesagt, okay, der ist Araber, aber anders. Die haben mich kennengelernt und dann kriegt man immer, kriegt meine Frau Komplimente. Also seit die Nashi geheiratet, die ist immer pünktlich.
Ja, schön.
Das ist schon mal Kompliment. Ja. Und dann auch meine Frau Tante, wenn wir sind immer Weihnachten dort, es ist immer mich umarmt und knuddelt mich ohne Ende. Das fand ich das richtig schön, also als so ein Gefühl zu haben. Und auch die Kinder komme ich super klar zusammen. Also es ist schön, man gewinnt das die beiden Familien. Das kam durch, dass ich die deutsche Kultur und dann ist es akzeptiert und wiederum auch, dass wir auch akzeptieren, dass es auch, dann merken sie auch, dass wir glücklich sind. Wir sind das 24 Jahre verheiratet, nächstes Jahr Silberhochzeit. Das merken die auch, wenn die beide tut's gut, dann die Familien so akzeptieren das auch. Hm. Und das ist Spiegel, sag ich mal so.
Und dann haben Sie ja im Prinzip dank der vielen Verwandten und auch der Geschwister, die hergekommen sind, auch Onkel und Tanten, dann auch ein Stück Libanon Heimat hier in Deutschland gehabt.
Ja, das ist in Deutschland ist es, man ist es so beschäftigt mit sich selber, das ist nicht so viel, aber wir haben viele Hochzeits, da trifft man immer, das ist auch wahr. Ne?
Und ich fand das so bezeichnend, wie Sie es vorhin schon beschrieben haben, mit dem Frühstück und dem Mittagessen und dann dem Kaffee trinken und dem Abendessen. Ja, Sie hatten schon so eine gewisse, aufgrund des Internats, schon so eine gewisse kulturelle Prägung, die ja auch eher deutsch war als arabisch im Libanon mitgekriegt.
Ja, deswegen, also für mich, das in Deutschland war für mich nicht schwer, um hier zu integrieren und hier man sich wohlfühlen. Ne?
Aber Gab es damals irgendwas, was Ihnen gefehlt hat, was Sie vermisst haben, wo Sie sagen, ah, das war doch schön im Libanon?
Das Wetter. Ja, es ist das Wetter. Das ist das Einzige, was man kann mal sagen, okay, wenn das haben wir hätten, dann wäre alles gut. Aber man kann man nicht aber alles haben, ja.
Und wie ist der Libanon? Wie ist dieses Tal, in dem Sie gelebt haben? Wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es da, wie in Deutschland auch, Straßeninfrastruktur und alles, Bahnhöfe?
Also,
oder ist es eher ländlich?
Es ist ländlich. Es ist im Libanon in der 70er. Es gab noch Zug, aber das war der letzte. Infrastruktur, also was kennt man, das ist so wie Süditalien, sag ich mal so. Es ist so im Prinzip, Menschen sind auch fast gleich wie in Süditalien. Ampel braucht man nicht, aber Straßen gibt's und Internet und so weiter, das ist alles ganz normal. Ne? Also ein bisschen Stück Chaos, aber funktioniert.
Und Schulen und Krankenhäuser auch alles?
Krankenhäuser läuft das. Im Libanon ist es ganz anders. Die Schulen überwiegend sind privat. Das heißt, wenn jemand will eine gute Ausbildung oder gute Bildung, muss er in eine Privatschule gehen und da bezahlen sie selber. Und die sind top, wirklich top.
Für die, die sich leisten können.
Ja, überwiegend die meisten, die leisten, da können das leisten. Es ist selbstverständlich. Also, dass die im Libanon kann sein, dass die werden alles verkaufen, Hauptsache die Schüler gut ausgebildet, dass die gehen in eine gute Schule und dass die investieren wirklich viel Geld. Das muss man sagen. Egal wie das ist, die schicken die Kinder in eine gute Schule, weil für sie das die Rente für später. Wenn die gute Jobs haben, verdienen gut, dann können Mama und Papa und mehr unterstützen. Und auch wiederum Krankenhäuser. Krankenhäuser, wenn jemand will, gutes Medizin, dann muss er auch in ein Privatkrankenhaus gehen. Also es gibt keine Versicherung wie hier. Die Leute, die im Staat arbeiten, vielleicht die haben ein Stück Versicherung, aber meistens gehen es für private Ärzte. Ist ganz anders.
Lieber Naji Shehade, bitte einmal den Koffer aufmachen, der da neben Ihnen steht. Den haben wir bei diesem Eine Stunde Reden Podcast, weil das Leben ja auch irgendwie eine Reise ist. Und Sie dürfen eine Sache rausnehmen und sagen, warum Sie dieses Ding ausgewählt haben, was Sie dazu veranlasst hat.
Das fand ich schön.
Es ist eine Postkarte geworden.
Es ist nicht Postkarte. Ich habe
eine Fotografie, ja.
Ja, also ich fand ja, das ist das lustig, das hat die Sonne, mag ich total gerne.
Die geht gerade unter im Meer.
Ich sag mal, geht auf. So, wie man sieht. Also. Aber es ist Sonne, es ist mir wichtig, dass sie runtergeht. Also, ja,
was steht sie hinten recht? Drauf? Geht sie unter oder geht sie auf? Hinten müsste es stehen.
Nee, steht gar nicht. Nee, geht um Leuchtturm.
Okay.
Aber es ist mir wichtig, dass auf oder runter, es ist die Sonne. Was ist mir wichtig auch, das ist schön, dass die Leuchtturm. Ich arbeite als Bekommenslotse und diese Leuchtturm lotst die Schiffe, sag ich mal so. Und das fand ich schön. Ich mag gerne, was ich arbeite, wirklich. Ich bin gerne, sag mal so, an meinem Schreibtisch.
Wo steht er? In welcher Firma sind Sie jetzt gelandet? Und
ich bin eingestellt bei RKW e.V. Verein. Und tätig bei der Handelskammer Bremen.
Dann haben Sie Ihr Büro da am Marktplatz?
Ja, ganz genau.
Das ist ja schon eine ganz schicke Institution.
Ja, kann man so sagen. Habe ich verdient.
Schön.
2 Jahre war ich in der ersten Etage, könnte ich das fast die Stadtmusikanten sehen.
Und dann betreuen Sie wie viele Leute?
Im Jahr oder? Also Betriebe, so um 60, 70 Betriebe. Leute fast über 150 Personen. Aber es sind mehrere Male und zwar ist nicht mal alle Hallo und Tschüss. Ich besuche viele in Berufsschulen, also viele in Sprachkurse. Veranstaltungen kommen viele zu mir. Also wir machen also eine Infoveranstaltung für Schüler und so weiter. Dass die 150, die kommen direkt im Büro. Die anderen zähle ich nicht.
Ja. Und warum kommen Sie zu Ihnen? Was möchten diese jungen Leute von Ihnen?
Wir haben viele Geflüchtete und die wollen gerne eine Ausbildung. Und den Betrieben sagen wir, okay, wir haben einen Ausbildungsplatz frei hier oder wir haben hier Arbeitsplatz. Und die suchen Leute. Und dann die geben mir ein Profil und dann ich arbeite nach diesem Profil und ich suche Bewerber, die geeignet für diesen Betrieb. Ich habe das so hier am Pool und dann vermittle ich eine geeignete Bewerber. Und deswegen, wenn ich das jemand vermittle, dass die Quote zu bleiben, ist sehr hoch.
Über 70%?
Über 80%, ja.
Und das heißt, Sie lernen die Leute auch vorher kennen?
Ja, was wünschen Sie sich und so weiter. Und dann gucken wir Schulzeugnisse und dann gucken wir, was ist sein Charakter, was für ein Typ ist er. Und dann ich erzähle ihm von dem Betrieb. Wenn zum Beispiel, es gibt viele schöne Betriebe, aber so, das ist immer kalt, sagen wir so. Die arbeiten plus 4 Grad, dann sagt man, ich kann die Kälte nicht ab, dann sage ich, okay, es gibt einen Betrieb, wo ist das etwas warm oder relativ warm. Solche Sachen, das ist immer wichtig. Also ich schicke mal nicht nur Leute Blende, ich erzähle über den Betrieb und so weiter. Und dann gleichzeitig auch, ich nehme diese Info und ich gehe in den Betrieb und sage mal, ich habe hier 3-4 Bewerber, die könnte hier in den Betrieb passen, und dann ich lasse den Betrieb selber entscheiden. Also ich schlage nur vor und der Betrieb vielleicht sagt, okay, ich brauche die alle 4 erstmal sehen und dann machen die Vorstellungsgespräch, und manchmal die Chemie überwiegt, dass er sagt, passt mir nicht und so weiter, und dann so geht es weiter.
Und hatten Sie schon mal einen Fall, den Sie immer wieder gesehen haben, der schwer zu vermitteln war, wo Sie ganz lange gebraucht haben, bis er endlich untergekommen ist?
Es gibt sowas. Ja. Es gibt sowas. Also es gibt Bewerber, die seit 5 Jahren betreue und dann diese immer...
Immer wieder bei Ihnen am Schreibtisch.
Nicht unbedingt bei mir. Manchmal, die glauben mir nicht und dann gehen woanders und dann gehen immer zu mir. Weil es ist irgendwie, manchmal, man wünscht sich viel und da klar, natürlich, jeder will das der Beste. Aber viele, die wollen Büros, die für ein Schulzeugnis passt nicht oder vom Charakter her passt nicht. Aber die glauben mir nicht. Und dann sage ich, okay, das tut mir leid, ich kann nicht weiter unterstützen. Also, und dann die versuchen woanders und dann klappt das nicht oder versucht er selber und dann kommt er wieder zu mir.
Und was sind das hauptsächlich für Tätigkeiten, für Branchen, für Bereiche, wo Leute gesucht werden?
Also im Prinzip in alle Branchen. Überwiegend dieses Jahr habe ich viel im Lager, Fachlagerist oder Fachlagerlogistik. Dieses Jahr war ich viel. Also letztes Jahr war viel Gastronomie, dieses Jahr Fachlagerlogistik und IT.
Und was müssen Sie im Bereich IT machen dann, die Leute?
Systemintegration, IT-Kaufmann, vieles. Und dann boomt.
Wo kommen die Leute her, die zu Ihnen kommen?
Aus der Ukraine, Syrien, Afghanistan, Irak, Afrika. Und aktuell, ich berate auch Betriebe von den Bewerbern aus dritten Staaten. Aus? Die dritten Staaten. Also das quasi Marokko, Tunesien, Ägypten, sowas. Also nicht Kriegsgebiete auch. Das so. Wir unterstützen auch die Betriebe jetzt.
Dass auch diese Leute, die eh schon hier sind, dann... Oder gehen Sie dann in die Länder und suchen dort Leute?
Also es gibt viele Bewerber, die haben sich beworben vom Heimat, ja, so aus Tunesien hierher. Und dann der Betrieb fragt sich, welche Herausforderungen, was muss ich drauf achten? Wer kann mich unterstützen, wenn der Bewerber kommt? Vielleicht braucht hier Hilfe und so weiter. Ich bin für alle diese Fragen da.
Und sprechen Sie mit den Leuten, die Arabisch sprechen, Arabisch? Oder sprechen Sie Deutsch? Grundsätzlich mit allen.
Ich bin also sehr streng, also denen alle sagen das so, ich bin sehr strenger. Aber es ist gut so, weil wenn ich das dem Bewerber vermitteln in einem Betrieb, und ich kann nicht, dass der Betrieb sagen, der kann ja gut Deutsch sprechen, ja? Auch wenn er steht B2 oder C1, muss er erstmal mit ihm unterhalten. Ja?
Also reden Sie Deutsch, ausschließlich? Reden Deutsch,
ja, grundsätzlich Deutsch. Also egal, ob das Akkusativ, Dativ ist richtig oder muss man sich trauen und ein bisschen Deutsch reden, das ist so. Am Ende bleibt nicht die Muttersprache, aber Sprache braucht Übung. Und deswegen müssen Sie sich auch in der Berufsschule auch mit dem Lehrer klären, fragen und so weiter. Deswegen ist wichtig, das immer Deutsch zu sprechen. Natürlich, wenn es hakt oder etwas Schlimmes, dann kann ich das so eventuell ein bisschen Englisch oder ein bisschen Arabisch.
Ja, und haben Sie eine Altersgrenze, bis wie viele Jahre Sie Leute betreuen?
Nein.
Aber die meisten sind vermutlich so um die 20.
Ja, durchschnittlich. So. Ja, ja, also sagen wir so, überwiegend erst dieses Jahr kam zwischen 18 und 34.
Und gibt es manchmal Herausforderungen, die besonders schwierig sind, und wie begegnen Sie denen?
Jeden Tag gibt es was Herausforderungen. Ich mache das meinen Job seit 8 Jahren. Und natürlich, das gibt Fälle, die sehr schwierig sind. Ich kann nicht sagen, ich nehme das so gelassen und entspannter. Am Ende, das sind so, stehen das so vor meiner Nase, das sind Menschen, die wollen gerne hier integrieren, die wollen gerne eine Zukunft fassen und die wollen gerne sicher hier bleiben, sag ich mal so, durch Ausbildung. Und es hakt meistens, die haben ein Bild von Deutschland. Zwischen Bild und Realität sind unterschiedlich. Und versuche ich, die Leute zu klären, es ist nicht immer, wie das hört. Also viele, die rufen an, uns geht's gut und wir waren im Kino und was weiß ich. Das ist nicht immer jeden Tag. Ne? Also okay, wir gehen auch ins Kino, wir gehen auch Urlaub, aber nicht jeden Tag. Wir müssen auch arbeiten. Und arbeiten in Deutschland, es ist ein Stück hart. Also es ist, wenn ich das sehe, zum Beispiel, wie meine Bruder arbeitet, der geht erstmal um 9 Uhr in seine Werkstatt, erstmal Tee trinken und dann 2 Stunden arbeiten und Mittagspause 2 Stunden. Und dann Nachmittag wird gearbeitet, zwischendurch wird aber Tee getrunken. Hier würde nicht passieren. Also hier gibt es 8 Stunden zu arbeiten, muss man 8 Stunden arbeiten. Und es ist nicht wie, ist kein Vergleich wie Heimat. Ja? Oder zum Beispiel, wenn jemand krank ist, also ich muss meinen Chef anrufen, ich bin krank, dann gehe ich zum Arzt, dann brauche ich Krankenbescheinigung und dann schicke ich das an die Firma. Bei uns, wenn jemand krank ist, maximal, er ruft an und dann sagt, ich bin krank. Wann kommst du, wenn ich gesund bin? Also es gibt keine klare Regel. Und dann hier ist es komplett anders. Und da ist man mit den Leuten, muss die verstehen, warum soll ich das machen und so weiter. Und das ist ein Unterschied.
Ja, spannend. Und dieses andere Ding, was Sie so nebenbei machen, ist dieses Coaching. Das machen Sie für alle Menschen, die möchten, oder auch für eine spezielle Zielgruppe?
Coaching ist es offen. Es ist ja nicht begrenzt. Ich mache gerne interkulturelle, weil ich für das zum Beispiel, ich habe in meiner Ausbildung, muss ich das auch ein paar Klienten zum Üben das machen. Da kamen viele Deutsche, die arbeiten gerne mit Migranten und die haben das Bedarf, dass so, wie soll ich das so um Sachen umgehen, wie solche Verhalten oder umgekehrt, ne? Und das hilft richtig viel und das macht sehr Spaß, muss ich sagen.
Das heißt, Sie haben keine ganz volle Stelle? Sie haben...
Nee, ich habe volle Stelle.
Okay.
Und das mache ich nebenbei.
Gut. Oh, ein langer Tag dann manchmal.
Ja, also ich habe 4 Jahre, 3 Ausbildungen gemacht nebenbei am Wochenende. Ich bin gewöhnt, das zu arbeiten. Also es ist...
Das wollte ich gerade sagen. Die Qualifikation haben Sie sich alle nach und nach noch rangeholt. Das heißt, nachdem Sie Lehrer wurden,
ja,
sind Sie jetzt zurück an Ihre alte Schule. Ja. Im Libanon, dann sind Sie wieder nach Deutschland gekommen.
Ja.
Und dann haben Sie erst gearbeitet im Betriebsrat einer Metallfirma.
Ich habe gearbeitet an einer Firma Metall, weil damals wurde meine Papiere nicht anerkannt. Das ist so die Geschichte, ist das angefangen. Und dann eigentlich wollte ich gerne studieren oder noch was. Und dann habe ich gesagt, nee, ich verdiene mein eigenes Geld. Und deswegen bin ich das so, habe ich die Branche gewechselt komplett. Heute ist es total Luxus, also wird alles anerkannt, übersetzt und so weiter. Und damals war alles gut wie möglich und sehr teuer. Dann habe ich in meiner Metallbranche gearbeitet und dann war für mich immer mit Menschen, war immer mir wichtig. Und dann war ich im Betriebsrat und ich kam das auch sehr gut mit meinem Chef. Also das heißt, also muss ich nicht unbedingt im Betriebsrat das so böse sein.
Konfrontativ.
Ja, ja. Also nee, im Gegenteil, ich habe das immer gesucht, was ist für uns beide wichtig. Und
schöne auch Win-Win-Geschichten.
Ja, das,
dass alle davon profitieren.
Ja, das ist am Ende, was wollen wir? Wir wollen, dass so unsere ein bisschen Situation, also ein bisschen manchmal nach oben tragen und auch, dass die, was dem für den Betrieb, auch, dass die Mitarbeiter auch hier im Boot holen. Das war für mich immer wichtig.
Ja.
Und danach, ich bin in einem Ortsverein und dann haben wir gesagt, okay, das gibt ein neues Projekt und da passt dir und warum bewirbst du dich nicht dort? Und dann habe ich mich beworben.
Ortsverein?
Bund und Tor.
Von einer Partei, oder?
Partei, ja. Man ist das ein Teil der Gesellschaft. Und dann, ich finde, es ist auch, es gibt viele Leute, die machen ehrenamtlich in Feuerwehr oder was weiß ich. Und dann hier für Bremen war für mich die Möglichkeit, in dieser Ortsverein, das einfach mal.
Und möchten Sie sagen, welche Partei das ist, oder wollen wir das lieber
rauslassen? Nee, ich will mal das lassen. Also wenn ich denke, dass das so für Bremer Partei, dann wissen die alle.
Ja, also SPD.
Ich habe gar nicht gesagt.
Ja, und welche Metallfirma war das?
Das war eine große Metallfirma in Hemmelingen. Also Aluminium, Aluminiumbronze und so weiter.
Und dort wurden Sie als was eingestellt?
Als Maschinenanlagenführer.
Weil Sie die Kfz-Mechaniker-Ausbildung hatten?
Ja, also das...
Die haben Sie ja in der Schule noch im Libanon gemacht. Und
die in der Schule war Mechaniker, war Kfz-Mechaniker. Und ich kam hier und ich habe 2 kleine Tätigkeiten nebenbei gemacht, also weil ich wollte mal Geld verdienen und so weiter. Aber es war nicht das so für mich, muss ich viel unterwegs, sondern brauche ich was Festes in der Nähe von zu Hause. Und ein Freund von mir hat gesagt, das geh mal hin und dich bewerben. Und ich war dort, ich habe das meine Unterlagen dabei und habe direkt nach dem Chef gefragt. Und ich habe ihm gesagt, dass so, ich suche eine Arbeit. Und dann sagte er mir, ja, warum suchen Sie einen Job? Er sagt, ja, weil ich bin neu in Bremen und ich möchte Geld verdienen. Und sagt, ja, okay, ich melde mich bei Ihnen. Und dann habe ich gesagt, ja, wäre gut, wenn Sie mir das die Arbeitsvertrag als Muster per Mail schicken. Dann guckte er mich an, war damals Mails und Internet war das neu. Dann sagte er mir, okay, und nach 2 Tagen habe ich das so einen Arbeitsvertrag, also Muster, und auch die Einladung zum Vorstellungsgespräch. Ja, und war ich dort und dann lag der Arbeitsvertrag, musste ich unterschreiben. Da habe ich sofort unterschrieben und ich habe gesagt, ja, okay, meine Schwester heiratet in 2 Monaten, will ich mal gerne hin. Also er fand das richtig gut, dass ich direkt und ehrlich das so, bevor das jetzt mit ihm und dann sagt das, okay, ja, treffen die ganze Familie, sage ich, ja, treffen die ganze Familie und die Schwester und so weiter.
Im Libanon,
das,
oder?
Im Libanon, ja. Und dann deswegen möchte ich das gerne Ihnen mitteilen, bevor ich das mir sagen, später eine Probezeit ist unmöglich und so weiter. Das ist mir wichtig und ich habe schon lange meine Familie nicht gesehen. Er fand das ganz gut. Und dann hat er gesagt, ja, kein Problem, das können wir machen. Hat da eine Notiz gemacht. So bin ich angefangen. Und dort war ich 15 Jahre, über 15 Jahre dort habe ich gearbeitet.
Und Familie, eigene Familie, ist das für Sie ein Thema? Haben Sie Nachwuchs?
Nee, also ich habe fast 25 Neffen. Und,
und das reicht?
Das ist mehr als reicht und sind sehr teuer. Nee, das ist, wie ich sagte, also meine
Und feiern die Weihnachten?
Es ist schön, wenn jemand das so, zwei Religionen in einem Haus. Ich stehe drauf, dass unser, nach der ersten Woche Advents muss man dann einen Baum kaufen. Maximal in der zweiten Adventswoche, da muss man, steht zu Hause und geschmückt. Und da feiern wir, meine Frau und ich, Weihnachten. Und dann, wir laden meine ganze Familie, also meine Brüder und die Neffen, wir laden sie zu uns nach Hause. Mit Geschenke, Kaffeekuchen, dass das so gehört. Wenn wir Ramadanfest, dann ich und meine Frau sind eingeladen bei meinen Brüdern. Wir feiern gerne, wir machen das so ein Riesenfrühstück. Also dieses Jahr, wir, glaube ich, wir waren fast 30 Personen. Also wir machen Frühstücke, das ist immer uns wichtig und heilig. Und das ist ein Stück von Heimat, das wir von meiner Familie mitgebracht haben. Da sitzen alle Neffen. Inzwischen, die Neffen sind, die haben deutsche Freundinnen oder Russe oder Türken oder wie auch immer, welche, was sind die dabei sind. Da sind auch alle herzlich eingeladen. Also das sitzen wir ordentlich ohne Frühstücken den ganzen Tag.
Beim Zuckerfest dann, oder?
Zuckerfest oder Opferfest.
Ja. Und wollten Sie keine Kinder, oder?
Das ist eine gute Frage. Also eigentlich, dass wir wollten Kinder haben. War so eine Absicht oder haben wir gesagt, okay, wenn das kommt, kommt, wenn nicht, dann wir werden nicht traurig sein, aber ist halt so.
Genau, und Sie werden es auch nicht erzwingen oder versuchen, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um es möglich zu machen.
Nein,
Adoption?
Nein, ich habe gesagt, also 25 Neffen und dann alleine, der nach London gegangen und hat er studiert, das war teuer genug. Also,
gibt es sowas wie Patenkind im Islam?
Als Patenkind, also wir haben schon 25 ohne Papier, ohne gar nichts. Also
ja.
Das ist bei uns, es ist nicht unbedingt das so ein Papier und so weiter. Und
aber als Onkel ist man da gefragt.
Ein Onkel, es wird gezwungen mehr als gefragt, aber wird moralisch erpresst.
Ah ja, interessant. Und Sie lassen sich erpressen.
Gerne.
Schön. Dann sind wir reif für die großen Fragen des Lebens.
Oha.
Einfach wieder drei Zettel auswählen.
Was wäre, wenn Geld in Ihrem Leben keine Rolle spielen würde? Das Geld ist es für mich, es ist nur ein Mittel für das Leben. Ja? Aber es ist nicht das. Es ist schon wichtig, dass wenn jemand Geld hat, das ist für Alter, keine Sorgen und so weiter. Aber ich finde, es ist Gesundheit, es ist tausendmal besser als Geld. Es ist für mich ein Mittel, aber es ist nicht das Leben.
Ja, ich glaube, die Frage ist auch so gemeint, was wäre, wenn Geld in Ihrem Leben keine Rolle spielen würde, im Sinne von, es ist einfach da.
Ach so, es ist einfach da.
Unbegrenzt.
Ach so, einfach da und unbegrenzt. Ja, es werde ich ehrlich gesagt meine Familie unterstützen. Ich werde an die Schnallerschule ein Stück Geld zurückgeben und Geld für Waisenkinder und ich werde für mich ein Haus kaufen. Kommt drauf an, wie viel ist das. Aber es ist ja. Das ist schön. Also, wie gesagt, Leben und Leben lassen, das ist immer mein Motto. Und ich teile gerne, was ich habe. Also, ich bin nicht so für mich das alles verstecken. Also, natürlich, man soll sich verwöhnen, sich belohnen, das ist gar keine Frage. Man muss das auf sich auch achten. Aber wenn es Möglichkeit gibt, gebe ich gerne auch ein Stück ab.
Die nächste, bitte.
Was bereuen Sie? Was bereue ich? Ich hätte gerne vielleicht auch so damals studieren.
Ja.
War außerhalb meiner Macht, sag ich mal so. Und vielleicht das so mein Ego. Meine Frau, die will nicht, das war gut für die Trainerin. Und hat gesagt, was fand ich ganz stolz und ganz lieb von ihr. Du kannst gerne studieren und ich werde das finanzieren. Und dann, ich habe gesagt, nee, ich möchte nicht das von dir. Ich möchte gerne mein eigenes Geld verdienen. Und vielleicht hätte ich das mal. Vielleicht.
Ja. Dann hätten Sie was studiert, Wirtschaft?
Nee, Richtung so Maschinenbau und so in die Richtung. So.
So ingenieurmäßig?
Ja, vielleicht.
Eine haben wir noch.
Wenn Ihr Chef morgen sagt, Sie sind gefeuert, was ist Ihre erste Reaktion? Ich werde ihm sagen, danke, dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben, dass ich hier arbeiten darf. Und danke für die tolle Arbeit. Und ich freue mich, dass ich könnte viele Leute helfen in diesem Weg. Und wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung in Zukunft, können Sie mich gerne jederzeit anrufen.
Und Sie würden sich denken, prima, habe ich mehr Zeit für Coaching.
Zum Beispiel.
Also, und für Freizeit?
Ich bin gerne Freizeit. Also ich reise gerne, ich gehe viel um Urlaub. Ich freue mich das immer, wenn ich Freizeit habe. Ne?
Und Sie gehen zum Sportstudio?
Ja, auf jeden Fall. Also 3-mal in der Woche. Das ist eine Pflicht, manchmal 4. Da ist es gar keine Frage. Also für mich, ich arbeite gerne und ich genieße auch meine Zeit gerne. Also da,
Sie haben eben was Schönes gesagt, sich verwöhnen.
Ja.
Da habe ich große Ohren bekommen, da wollte ich dann mal nachfragen.
Ja, also sich verwöhnen im Sinne zum Beispiel gutes Essen, sich verwöhnen, dass eine schöne Reise, ein Wellness-Wochenende, also könnte auch sich verwöhnen vom Sinne, ich gehe zum Beispiel wandern im Harz, das ist für mich auch verwöhnen.
Ja, und dann gönnen Sie sich auch ein gutes Hotel?
Nicht unbedingt.
Aber nicht mit dem Zelt oder Wohnmobil?
Nee, da bin ich nicht dafür geworden. Ja. Hauptsache, das ist einmal, die Matratze ist richtig gut, also unsauber. Dafür lieber gut zu essen, ist es besser als 5-Sterne-Hotel. Also ich bin nicht dagegen, also nicht mich beispielstehen, aber dafür mir lieber gutes Essen besser als Schickimicki.
Ja. Ist Ihnen Mode wichtig?
Mode? Hm? In meinem Alter glaube ich, dass so ich kaufe gerne, ne? Und es ist so ein Stück Belohnung, finde ich, dass für mich ich spiegle, wie ich mich wohlfühle, ne? Und ich finde schöne Klamotten, es ist gut. Ich bin nicht derjenige, der zum Beispiel jetzt die Mode kommt und muss ich unbedingt Trend hinterher, mir wichtig, dass es so mir steht. Und ich bin nicht der Mensch, der kauft zum Beispiel, heute ist es einmal so, es ist Blazer angesagt, sofort kaufen. Ich kaufe das so, wenn das der Preise angemessen ist.
Ja. Und haben Sie viele Anziehsachen oder nicht so viele?
Solche Fragen dürfen meine Frau nicht fragen. Also klar, natürlich, wo ich arbeite, sagen wir mal so, es verlangt, sagen wir mal so, ein anderer Stil.
Krawatte?
Nee. Zum Glück haben wir das abgeschafft.
Aber schon ein Hemd?
Schon, ja, ein Hemd. Also schon Freitag ist es okay. Also ein bisschen sauber, gut gepflegter Klamotten. Das ist wichtig. Aber
Sie sind ja im Prinzip, haben Sie mit Geschäftsleuten zu tun, mit Betrieben?
Klar, also kommt drauf, wenn ich gehe in Betrieb, dann muss ich was anderes, wenn ich sitze und kommt eine Geflüchtete zu mir, dann muss ich nicht mit irgendwelche ich mag keine Marken, wo einfach mal drauf steht, ich bin nicht dafür, aber muss gut angekleidet sein und nicht übertreiben, das schockiert die Leute. Bei mir, die kommen und wir duzen uns und bieten mal Tee, Kaffee und einfach mal sich wohlfühlen. Das ist immer wichtig. Ich arbeite mit Menschen und dann, die haben nichts. Und wenn ich sitze mit Gucci und Armani, das ist für die nicht schön. Deswegen muss man anpassen, in welche Umgebung. Das ist immer wichtig.
Und das fällt Ihnen leicht oder ist das für Sie schwierig?
Nein. Also ich bin selber als Geflüchtete hier gekommen, sagen wir so. Und ich verstehe, wie Sie sich wohlfühlen. Meine Familie ist auch hier. Ich bin in meinem Leben 3-4 Mal Geflüchtete. Und deswegen, also ich weiß, wie die sich fühlen, wie die reagieren und was die denken.
Gab es Momente, die richtig schwer waren für Sie im Leben, wo Sie weinen mussten? Wo Sie traurig waren? Oder haben Sie so eine positive Grundstimmung und sind eigentlich meistens gut drauf und haben immer das Beste draus gemacht?
Wir sind Menschen und dann klar, mit Sicherheit, es gibt Momente, wo man sagt, okay, ich war wirklich das so ein Moment, ich weine nicht, aber war ich richtig so traurig. Damals, es gab kein Handy und es gab kein SMS oder WhatsApp und dann meine Mutter, die hat mir immer, also wir haben Kassetten aufgenommen und die hat mir hier nach Deutschland geschickt. Mein Bruder war in Göttingen und dann bin ich auf dem Weg in Mannheim und dann habe ich das im Zug gehört, also mit dem Walkman und so weiter. Da war ich richtig so
emotional berührt.
Sehr, sehr, sehr. Das habe ich noch nie vergessen.
Was hat sie gesagt in dieser Botschaft?
Ja, das ist, ich bin der Jüngste. Ne? Und dann, alle meine Brüder, sagen wir so, die haben sich, einer hat eine Werkstatt, die andere hier in Deutschland, der andere ist Richter. Die haben das so, meine Mutter denkt das so, die haben alle geschafft und ich noch nicht. Und natürlich, dass die Mutter pusht und sagt schöne Wörter und dann macht sich sie Sorgen und so weiter. Und das echt, ja, kriegt man. Das ist Muttergefühl, das ist wirklich, das kann niemand sagen oder niemand beschreiben. Und das hat mich richtig berührt. Ja. Ne? Aber für mich, das war immer, ich habe viel in meinem Leben, das so immer vom Krieg zu Krieg, von Land zu Land, von Ort zu Ort, von Beruf zu Beruf. Das war immer nicht einfach, aber das war immer das okay, in neuen Situationen neu aufstehen, kämpfe weiter und weiter und weiter, weiter. Ne? Wenn ich das nicht gemacht habe in meinem Leben, bin ich nicht heute hier. Und wenn ich das nicht zum Beispiel erstmal die Ausbildung im Libanon, dann die Weiterbildung in Deutschland und dann wiederum und dann hier wird er nicht anerkannt, muss ich das so auch wieder von Null anfangen. Und dann neuer Betriebsrat, neue Gesetze, solche Gesetze, das war für mich das auch Herausforderung. Aber dann hat mir gezeigt, okay, die Sprache, wie wichtig ist das, das so Gesetz zu lesen, nicht lesen und verstehen. Und dann kam hier gesagt, okay, die Sprache ist das wichtig. Dann habe ich fast 7 Jahre, jeden Donnerstag bin ich so Schule gegangen, habe ich Deutsch gelernt. Obwohl ich könnte Deutsch sprechen wie ohne Ende, aber das Lesen und Schreiben, das ist auch wichtig. Und das hat mich geholfen und danach kam dieser Job, was ich mache jetzt. Habe ich mir beworben und dann zack, wunderbar, bin Gott sei Dank der Erfolg in diesem Beruf. Dann habe ich gesagt, okay, muss ich jetzt weiterentwickeln. Dann habe ich Ausbildung als Mediator, dann NLP-Praktitioner und dann jetzt Coach. Und jetzt, ich arbeite nebenbei als Coach. Also wenn ich das gesagt, okay, es reicht mir, ich gehe um 8 Uhr und komme ich um 16 Uhr und brauche ich meinen Kopf nicht bewegen und dann ist das, würde alles laufen, wäre mein Leben langweilig.
Sie brauchen das, dass es,
ja klar, brauche ich immer
Action. Es weitergeht.
Ja, Leben ist es so kurz und müssen wir uns selber weiterentwickeln, weiterkommen und auch, wir leben in einem, momentan ist es ein verrücktes Welt und muss man auch, mir macht es Spaß, das ist wichtig auch und ich komme auch weiter in meinem Job. Ich merke das, wenn ich die Betriebe berate oder Bewerber beraten, wenn ich vor meinem Coach-Ausbildung und nach meinem Coach-Ausbildung sind Welten. Da muss ich ehrlich sein. Also da ich bin selber, habe ich mich weiterentwickelt.
Ja, cool. Und ich will jetzt noch gern fragen, wie Sie es sehen, könnte jemand, der nicht Ihre Lebensgeschichte hat und nicht Ihren Hintergrund hat, diese Aufgabe so bewältigen, Menschen, die hierher gekommen sind, die auf der Flucht waren und jetzt hier angekommen sind, zu integrieren in die heimischen Betriebe?
Klar, natürlich, also dass die Leute das immer schaffen. Die werden das immer nach seiner Art und Weise. Nur halt, das ist so für mich ist ein Vorteil. Diese Spiegeln von einem Bewerber und dann einfach mal für mich leichter, um ihm zu verstehen, was er will.
Kriegen Sie da auch Geschichten mit oder haben Sie so ein Bauchgefühl, wenn Sie jemandem gegenüber sitzen und merken, das ist vielleicht ein Mensch, der hat sehr Schlimmes erlebt und braucht eigentlich erstmal noch eine Therapie, oder?
Leider, das habe ich ja auch viel erlebt. Also sind viele, die, werde ich nie vergessen, zum Beispiel eine junge Frau aus Syrien, die ist über Libyen gekommen und wird zigmal vergewaltigt. Oder zum Beispiel, die hat eine Frau gesehen, die hat das eine Tochter und eine Mutter hat eine Tochter, 9-jähriges Tochter. Die haben das so, die Tochter genommen und für ihre Augen vergewaltigt. Also die hat mir gesagt, dass so auf dem Boot von Libyen bis zur italienischen Küste, die dauert 3 Tage. 3 Tage würde nicht mal sich trauen, dass so auch im Schiff zur Toilette zu gehen. Also solche Geschichten, also kriegt man das so viel mit. Oder zum Beispiel viele aus Syrien oder ich habe Bewerber, die aus dem Irak hier sehen, auch. Die haben Geschichten erzählt, das so wirklich, das so geht mal Gänsehaut. Es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach.
Und gibt es aus Ihrer Sicht die Hilfen, die diese Menschen dann brauchen? Können Sie die bekommen in Deutschland?
Klar, also es gibt vieles. Es gibt viele Unterstützung und ich weiß nicht, dass so über den anderen Landkreis, aber ich sage immer, in der Bremen, das wird viel angeboten. Viele Bewerber, die wollen gerne darüber reden. Viele Bewerber, die schweigen, weil für sie entweder peinlich oder noch nicht so weit ist, aber es gibt vieles, ja.
Lieber Naschi Shehade, wenn Sie so einen Strich ziehen, wenn Sie es auf den Punkt bringen, was ist die Geschichte Ihres Lebens?
Die Geschichte meines Lebens ist es zwischen Flucht und erfolgreich, zwischen Flucht und Weiterkommen und zwischen Flucht und Wohlfühlen ist es immer Naschi. Das war immer, egal wie kam, egal wie das ist, egal wie viele Stolpersteine waren, war manchmal hart, manchmal ist es auch auf die Nase runtergefallen. Ich habe noch nie aufgegeben, egal wie schwer war das. Immer aufstehen und weiter kämpfen. Und manchmal kämpfen heißt das nicht, dass mit Schwert oder kämpfen einfach mal aufstehen und guck mal, was könnte dir helfen, was brauchst du. Heute ist nicht deine Zeit, vielleicht morgen.
Ja. Ich fand's toll, dass heute unsere Zeit war. Ich find's immer mutig, wenn Menschen sagen, eine Stunde reden, wenn sie dieses Schild sehen. Und wir sagen, doch komm, ja klar, ich nehme mir Zeit, wir verabreden uns dann ja für ein paar Tage später und dann sprechen wir einfach. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das war eine tolle Reise.
Lieben Dank, ich muss mal da sagen, ehrlich gesagt, warum bin ich heute gekommen, weil also ich höre gerne Bremen 2, abends, wenn die Jazz spielen. Das fand ich immer cool.
Wer jetzt weiterhören möchte, dem empfehle ich eine Folge mit dem Titel Scheitern gehört zu seinem Leben dazu. Weil Naji eben davon gesprochen hat, dass es wichtig ist, immer wieder aufzustehen und weiterzumachen. Das ist die Geschichte von Rüdiger Winkler. Einfach anklicken in der ARD Audiothek. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns.
Ich habe noch einen Podcast-Tipp für alle, die sich selbst besser verstehen wollen. Im Psychologie-Podcast Die Lösung spricht Psychotherapeutin Maren Wiechers mit Host Verena Fiebinger über Herausforderungen im Leben. Wie erkennen wir, was uns wirklich etwas bedeutet? Wie grenzen wir uns im Job besser ab? Oder welches Geheimnis behalten wir lieber für uns? Den Psychologie-Podcast Die Lösung vom Bayerischen Rundfunk gibt es hier in der ARD Audiothek.